der Podcast der Mediengruppe RTL.
Hallo und herzlich willkommen zum Mediengruppen RTL Podcast. Mein Name ist Niklas Fautek und ich hatte in dieser Folge das große Vergnügen, mit Daniel Donskoy zu sprechen. Daniel Donskoy ist der Hauptdarsteller der RTL-Serie St. Mike. Die zweite Staffel kommt jetzt endlich ab dem 7.5. dienstags um 21.15 Uhr bei RTL natürlich. Oder wenn ihr alle Folgen gleichzeitig gucken wollt, dann auch ab dem 7.5. bei TV Now reinschauen. Da sind dann schon alle Folgen als Paket verfügbar. Mit Daniel habe ich gesprochen über die Dreharbeiten zur zweiten Staffel, aber natürlich auch über sein Leben, über seinen Lebensweg, seine Karriere. Er ist geboren in Moskau, aufgewachsen in Berlin und in Tel Aviv, hat seine Schauspielausbildung in London gemacht. Er ist weit rumgekommen und hat viele Projekte hinter sich und jetzt steht sein nächstes Projekt endlich an, die Musik. Über sein Musikprojekt habe ich natürlich auch mit ihm gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Hört mal rein. Daniel, erstmal vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Selbstverständlich. Ich meine, St. Mike, zweite Staffel startet demnächst bei uns bei RTL. Am 7. Mai, 21.15 Uhr, dienstags geht's los mit dir in der Hauptrolle. Du spielst Mike, der schon in der letzten Staffel im ersten Jahr, letztes Jahr, unverhofft in die Rolle eines Pfarrers schlüpfen musste.
Ja.
Und jetzt geht es natürlich weiter. Da werden wir auf jeden Fall heute auch drüber sprechen, wie es weitergeht, was die Serie mit dir gemacht hat, wie es war, jetzt ans Set zurückzukehren. Aber wir möchten natürlich auch ein bisschen über dich, mit dir, über dich sprechen.
Gerne.
Ich habe natürlich auch mich so ein bisschen nochmal mit dir intensiver auseinandergesetzt.
Das klingt
schlimmer, als es ist, glaube ich.
Die ganzen Leichen aus dem Keller ausgegraben.
Da war ja nichts. Ich habe erfahren, du kannst Klavier spielen, du hast in Chören gesungen, du hast dir das Gitarrespielen selbst beigebracht.
Mhm.
Du hast angefangen ein Studium der Medizin und Biologie.
Nur Bio, ach Medienmanagement
so.
Und Bio.
Ah, okay, gut, aber Medizin war auch mal so eine Überlegung.
Ja, wolltest du, genau.
Okay. Du warst Barkeeper, du siehst gut aus, du bist Model gewesen.
Ja, gewesen.
Oder hast es eine Zeit lang gemacht. Du hast Ballettunterricht genommen.
Mhm.
Du bist Schauspieler, natürlich.
Ja.
Sonst wärst du nicht hier.
Das stimmt.
Aber auch am Theater, nicht
ja.
nur in Serien. Du hast am Theater, bist du Regisseur, Produzent, Autor. Und jetzt noch Musik.
Ja.
Ich frage dich ganz ehrlich, Daniel.
Mhm.
Gibt es irgendwas, was du nicht kannst?
Es gibt sehr, sehr vieles, was ich nicht kann. Aber das kommt ja, weil ich es nicht kann, mache ich es dann nicht.
Steht es halt nicht in deiner Biografie.
Ja, eben. Das wäre auch, eigentlich wäre das mal richtig geil, wenn Leute so Vitas schreiben würden, so alles, was ich nicht kann. Also ich bin extremst unordentlich. Ich bin relativ chaotisch. Ich verliere alles. Das sind so drei intensive Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und ich bin extremst ungeduldig. Ich will immer alles gleichzeitig, ja.
Es klingt auch schon so, als würdest du alles gleichzeitig machen wollen.
Ja.
Du machst ja alles parallel.
Ja, ich finde einfach, das Leben ist, die Eltern erzählen einem ja als Kind so, das geht immer schneller und es stimmt. Und umso mehr man Sachen macht, die einem Spaß machen.
Das sagst du mit 29.
Ja, aber umso mehr man Sachen macht, die einem Spaß machen, geht es noch schneller vorbei. Und fuck, weil ich mir überlege, krass, okay, nächstes Jahr werde ich dann irgendwie 30 und früher dachte ich, mit 30 stirbt man. Ist ja so, als 50, also 30, ja. Alter, was hast du denn, einen Rollator?
Ja.
Und dann nach der 30 kommt die 40, 50, und was ich halt bewundere, sind halt Leute, vor 2 Jahren mit einer Schauspielerin ein Theaterstück gemacht, Now This Is Not The End, im Akola Theater in London.
Mhm.
Und es war eine 85-jährige Schauspielerin, die wirklich mit uns eine Garderobe geteilt hat, sich vor uns nackig ausgezogen hat, sich mit uns umgezogen hat, mit uns Wein getrunken hat. Man hat gesagt, was sie in ihrem ganzen Leben immer am meisten mitgenommen hat, ist immer alles in voller Gänze leben.
Mhm.
Und hat uns mit auf den Weg gegeben, einfach mach, was du willst. Aber frag dich vorher, ob du es wirklich willst. Und dann mach's. Und das ist was, das bewundere ich. Ich bewundere es, wenn Leute bis ins Ende, bis ins hohe Alter einfach das Leben leben, was sie möchten. Und das ist schwer, weil unsere Gesellschaft uns trotzdem, obwohl wir in einem relativ liberalen Land leben und natürlich hier alles offen ist und man als weißer Europäer sowieso total privilegiert ist, trotzdem gibt es so komische Gesellschaftsnormen, man muss das nicht machen und man kann das nicht machen und man soll vorsichtig sein und man muss sich über alles Gedanken machen. Nein, manchmal muss man einfach versuchen, wenn man auf die Fresse fällt, tut es halt weh.
Mhm. Du machst also Dinge mit totaler Leidenschaft und auch Dinge beruflich, die du einfach liebst und die du machen willst, für die du brennst. Gibt es denn dann noch irgendwas, was du in deiner Freizeit machst? Also viele machen Musik, was ihre Leidenschaft ist, aber sie ist nie irgendwie zu ihrem Beruf machen können.
Mehr.
Hast du noch Hobbys?
Nein, Mann, ich habe keine Hobbys mehr. Wir wurden alle, ich habe mich selber meiner Hobbys beraubt. Ja, Musik war so das letzte Ding, was meine letzte Bastion in meinem Hobbyismus. Nein, ich koche halt total gerne. Koch über gerne. Das ist für mich das Entspannteste, als wenn ich nach Hause komme. Also am allerbesten.
Wann eröffnest du dein Restaurant? Das fehlt ja jetzt dann.
Ohne Scheiße. Da ist noch nicht in Planung, aber nein, okay. Vor ein paar Jahren hatten meine Eltern und ich richtig die Idee, in Tel Aviv einen richtig geilen deutschen Biergarten aufzumachen. Und dann hat es jemand anderes gemacht. Weil die gesagt haben, ja, weil ich hatte richtig so einen richtig geilen bayerischen, so einen richtigen Schankbetrieb mit Wurst und allen wirklich Kellnerinnen im Dirndl. Und es wäre richtig geil, glaube ich.
Also so ein bisschen Klischee auch.
Natürlich Klischee.
Ja, natürlich.
Natürlich. Aber stell dir einfach vor, Biergarten am Strand.
Das ist schon eine Traumvorstellung, ja.
Das ist schon ziemlich geil. Ja. Also das Einzige, was halt wäre, natürlich wären alle so besoffen, weil wenn du so ein Maß Bier in der prallen Tel Aviver 40 Grad Sonne trinkst, wahrscheinlich kippst du richtig schnell um.
Muss wahrscheinlich aber dafür einen Zaun noch vor den Strand
Zaun
machen.
Davor, ja. Und richtig schnelle Gästerotation. Man hätte richtig gut Geld verdienen können.
Aber es ist jetzt erstmal
jetzt hat jemand schon gemacht. Gelegt. Naja, egal. Ja. Die nächste Idee wird schon rumkommen.
Und Tel Aviv ist ja groß genug. Also
das stimmt.
Wäre vielleicht Platz auch noch für einen zweiten Biergarten.
Ja, aber nee, wenn man nicht der Erste ist, dann okay. Ist das alles nicht mehr cool.
Also, ich höre raus, viel Zeit für Hobbys bleibt aktuell nicht.
Nee, bleibt gar nicht Zeit für nichts irgendwie.
So viel, was du parallel machst. Trotzdem, gibt es irgendwas, was du machst, um mal zu entspannen? Also heute zum Beispiel, das kann man ja auch sagen, Interviewtag für St. Mike.
Ja.
Du bist hier in der Mediengruppe RTL zu Gast und ein Interview jagt das nächste. Klar, ist notwendig für so eine große Serie, dann auch mit vielen Journalisten im Vorfeld zu sprechen. Aber du bist doch wahrscheinlich nach so einem Tag auch total alle. Oder gehst du heute noch in Köln richtig einen drauf machen?
Nee, ich gehe auf jeden Fall boxen später, hundertprozentig.
Okay.
Das ist für mich ein total guter Outlet. Da stelle ich mir mal auch so Journalisten vor, die dumme Fragen stellen. Nein, natürlich nicht. Aber Boxen ist für mich wirklich ein richtig geiles Outlet. Ich war vor 2 Jahren in Thailand und war dann im Thai-Box-Camp und habe da irgendwie wirklich 4 Stunden am Tag, 2 Wochen lang trainiert und das war so ein geiles Gefühl. Ich habe alles aus mir rausgeboxt. Und sonst mache ich einfach wirklich viel Sport. Das hilft mir total, mich zu erden. Ich hänge stundenlang auf irgendwelchen spastischen Instagram-Videos rum. Es ist ganz schlimm, ich darf den Explore-Button auf Instagram nicht drücken.
Weil du sonst ja alles reinsaugst, was andere posten. Ja?
Ich liebe das. Ich kann da wirklich stundenlang diese kleinen Videos mir an. Und das Geile war, ich habe vor 2 Tagen habe ich mich wirklich gefragt, was da passiert ist. Also, auf meinem Explore-Button war nur Babyhunde und Steak.
Kuriose Mischung, ne?
Ja, war so, hä? Wirklich war so, Steak, Babyhund, Steak, Ribeye, T-Bone, Babyhund, Steak.
Der Algorithmus kennt dich vielleicht besser.
Aber Babyhunde und Steak, ich weiß es nicht. Also
hast du ein Haustier?
Nein.
Wahrscheinlich gar, es lässt die
das
Zeit
würde doch
zu,
umkommen. Ich würde so gerne einen Hund haben. Ich bin mit so vielen Hunden aufgewachsen und als wir in Israel gelebt haben, wir so total viele Tiere auch im Garten und so. Ich liebe Tiere, aber ich glaube, das würde ich keinem Tier antun wollen, mein Haustier zu sein. Leider, ich hätte so gerne einen Hund, aber ich stehe auch nur auf große Hunde.
Okay.
Also es muss schon mit Dobermann plus.
Also nicht irgendwas für in die Handtasche,
nein,
dass man das zum Pressetermin
mitnehmen kann,
sondern...
Das ist kein Hund. Nein, Hunde sind ab Dobermann.
Ah, okay.
Ich hatte einen Irish Setter mal, dann bin ich mit einer deutschen Dogge aufgewachsen. Der Schäfer, mit dem ich lange aufgewachsen bin, ist leider vor ein paar Wochen gestorben.
Oh.
Die Laila, die war ganz süß. Aber das wünsche ich mir. Ich will auf jeden Fall irgendwann mal auch ein Haus mit Garten und so, dass da irgendwie Hunde leben können.
Und wo würdest du dann, wenn du das jetzt so abschätzen müsstest, wo würdest du dann so deinen Lebensmittelpunkt sehen? Also
Papua-Neuguinea oder sowas. mal gucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo, wo es mehr gibt.
Okay, ja, also Tel Aviv wär da vielleicht auch wieder eine Option?
Wäre vielleicht eine Option als einer der Orte, aber ich glaube nicht tatsächlich, also wenn ich jetzt mein Leben beobachte und mal ganz kurz in mich gehen kann, ich glaube nicht, dass ich auf einem Ort zu lange sesshaft bleiben werde. Deswegen glaube ich, wird es permanentes Movement sein. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren einfach immer weiter rumkomme. Und es war jetzt geil, die letzten 2 Jahre in Deutschland zu drehen für St. Mike, war auch gar nicht der Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jemals wieder nach Deutschland zurückkomme. Vielleicht gerade dann passiert's.
Du bist in Deutschland, in Berlin aufgewachsen?
Genau, bis ich 12 war und dann waren wir in Tel Aviv und dann habe ich Schauspiel und Mucke in London studiert und dann hatte ich eigentlich nicht vor, zurückzukommen und dann habe ich die Casterin Iris Baumüller, die St. Mike gecastet hat, in London bei einem Workshop kennengelernt.
Okay.
Und die hat mich dann für St. Mike vorgeschlagen, lustigerweise.
Und dann hast du gedacht, okay, vorsprechen kann man ja mal, guck
ja,
ich mir
nee,
mal
es
an.
Klang halt von Anhieb, cool, es klang halt auf Anhieb nach etwas, was mich herausfordert, also plus so eine Verantwortung zu tragen, eine Hauptrolle zu spielen bei einem der größten Privatsender in Europa, habe ich dankend angenommen, die Herausforderung. Es war echt eine gute Schule die letzten 2 Jahre. Also es bedarf halt wirklich Disziplin und Routine, viel davon. Und ja.
Wie war das, jetzt vielleicht auch mal, um ein bisschen mehr über St. Mike zu sprechen, damals bei der ersten Staffel, der erste Drehtag, wie hast du dich...
so schlecht. Alter. Ich habe am Abend vorher... habe ich noch in Wales gedreht, eine Serie, die heißt Crossing the Border. Und da habe ich einen ISIS-Typen gespielt. Ich kann dir das Foto gleich mal zeigen.
Okay.
Mohammed el-Almani, Mohammed der Deutsche. Und
war dann aber auch ein krasser Bruch.
Ja,
von dem einen ISIS zum nächsten Tag.
Ja, von einer Terrorgruppe zum nächsten. Joking. Uiuiui, böse. Jetzt kommen die Leichen raus. Und auf jeden Fall gab es aber keinen Flug mehr aus West Wales nach Köln. Weil da gibt es generell keine Flüge. Also gab es dann natürlich die tolle Idee, mit dem Auto, mit einem Fahrer abgeholt zu werden. Der Fahrer, ich weiß noch, wie er hieß, Carsten, hat mich dann in Wales abgeholt. Und wir mussten es irgendwie schaffen, bis um 3 Uhr morgens durchzukommen nach Dover, wo wir mit einer Fähre dann nach Calais rübergefahren sind. So, in dem Moment, in dem wir losfahren in Wales, und ich weiß, in 14 Stunden fängt mein erster Drehtag an. So, ich bin eigentlich eh schon total fertig, weil ich gerade seit einer Woche irgendwie Eis trinke. So, fahren los, in dem Augenblick fängt Starkregen an, wir kommen irgendwie durch, ich dachte, ich werde schlafen, aber nein, ich musste die ganze Zeit Navi spielen und irgendwie Scheibenwischer und was weiß ich nicht alles und Carsten irgendwie eine Zigarette nach der nächsten reichen. Ja, und dann sind wir dann angekommen, 10 Minuten vor Drehstart, und mein erster Tag war, und dann habe ich mich in der ersten Szene, wir hatten eine Anprobe, die haben mir so einen schwarzen Anzug gekauft, und die erste Szene war aus so einer, auf so einer Sandgrube und ich war schon so fertig und müde und wir mussten die Sandgrube runterrennen und ich natürlich gleich im ersten Textwort auf die Fresse gepackt, dass der ganze Anzug zerrissen ist und der Kostümbildner Peter war echt so, boah, was habe ich mir hier eingefahren? Der schöne, alle waren schon so, boah, was ist denn das für ein Junge, Alter? Ja, aber wie du siehst, 2 Jahre später sitzen wir immer noch hier und
es war nicht zu deinem Nachteil.
Es war nicht zu meinem Nachteil, nein. Ich hatte nur Schürfwunden am ganzen Körper.
Oh, war ja. Wie war es jetzt für dich? Hoffentlich entspanntere Anreise, aber wie war es jetzt für dich, zurück ans Set zu kommen? Wahrscheinlich alle bekannten Gesichter dann auch wiederzutreffen?
Es war gut. Natürlich ist beim zweiten Mal hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, weil du auf das aufbaust, was du in der ersten gedreht hast. Auf der anderen Seite hast du natürlich nicht mehr diese Freude des Neuen. Mhm. Das heißt, du musst dir die Freude und die Inspiration aus anderen Sachen ziehen. Und es war hier vor allem der Cast. Die Leute, mit denen du wirklich so viel Zeit verbracht hast, man wächst da wirklich zusammen, man ist 5,5 Monate an diesem Set, jeden Tag. Ja, und das mit dem ganzen Cast zusammen zu sein, hat mich auf jeden Fall total inspiriert. Und wir hatten auch ein tolles Team vor Ort an Leuten, die Maske, das Kostüm, unsere Regisseure. Also es war schon auf jeden Fall, ja.
War gut, zurückzukehren.
Ja.
Jetzt erinnern wir uns an das Ende der ersten Staffel, ein absoluter Cliffhanger. Du wirst angeschossen, weil du dich vor die Kugel und
was für
vor
ein
die
Magic
Polizistin
Moment.
Eva schmeißt.
Sowas gibt es nur bei RTL.
Beim RTL. So ist es. Und natürlich haben alle gebankt, ein Jahr bis jetzt zur neuen Staffel. Wie wird es weitergehen? Wirst du sterben? Und die Serie heißt
St.
Mike.
Nein, St. Eva. Also Mike ist tot, ja. Tatsächlich. Ja. Und kehrt als Zombie-Vampir wieder.
Ich würde vermuten, das ist Quatsch und
nein. Wir haben uns mit den Autoren von South Park zusammengetan.
Ah, okay.
Das ist jetzt alles total.
Du stirbst jetzt in jeder Folge.
Ich sterbe in jeder Folge. Ja, Mike stirbt am Ende. Alles basiert auf Themen von Täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, okay. Also du wirst wahrscheinlich knapp überlebt haben.
Ja, ich werde knapp überlebt haben. Ich habe eine retrograde Amnesie, ein kurzweiliges Vergessen des Kurzzeitgedächtnisses. Und dann wacht Mike aber wieder auf und kommt auch wieder zu seinen Erinnerungen und muss mit Schreck feststellen, dass natürlich sein kleiner Bruder sich um alle Belange gekümmert hat. Und bei kleinen Brüdern, die zu viel kiffen, ist das immer nicht so geil. Ja, und kämpft jetzt die ganze Zeit mit dem Fakt, dass er auf der einen Seite weg will, weil A, sind die Leute auf den Schlichen. Die brauchen aber Kohle, weil die sind komplett pleite. Und dann gibt es halt noch Eva, zu der halt immer noch einen großen emotionalen Bezug hat. Und das Wichtigste am Weitererzählen in der Serie ist es, dass man was weiterzuerzählen hat. Deswegen müssen sich Charaktere weiterentwickeln. Und da habe ich wirklich relativ lang dran gearbeitet, dass Mike einfach noch mehr Tiefe bekommt dieses Jahr. Dass die Geschehnisse der ersten Staffel nicht sozusagen einfach an ihm vorbeiziehen und man jetzt einfach weitermacht, so wie war, sondern dass es ihn beeinträchtigt, emotional wie auch physisch.
Ich habe schon die Auftaktfolge mir anschauen dürfen und man ist sofort wieder im St. Mike-Gefühl. Man merkt, da ist der Trickbetrüger natürlich am Werk, der sich wieder kluge Ideen zusammenreimt, wie er vielleicht doch noch das große Geld machen kann. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist Mike doch jemand, der hilft. Und vielleicht auch das. Ja,
der leidet so hart. Der ist immer am Leiden, der ist echt kein guter Leidender. Das finde ich aber, ich fand das humorvoll, weil wir dann immer so, oh Mann, mir geht's so schlecht, Kevin, hilf mir.
Aber er setzt sich ja dann auch immer wieder fürs Gute ein. Vielleicht, also er rasselt da immer in so Situationen rein.
Ein moderner Revoluzer, ein Freiheitskämpfer. Der katholische Che Guevara.
Oh Gott, ein mutiger Vergleich.
Nein, ich wünschte, es wäre so. Also der Mike hat, der hat ein gutes Herz und der ist ein lieber Kerl. Nee, der setzt sich für die Sachen ein, die ihm wichtig sind und ihm ist Gerechtigkeit wichtig, weil er hat viel Ungerechtigkeit erlebt, hat auch erlebt, wie das, was es ist, mit einer alleinerziehenden Mutter und einem Alkoholikervater und kommt aus Verhältnissen, die halt einfach nicht so, die nicht so schön waren und hat vieles dadurch machen müssen, viel Verantwortung übernehmen müssen. Und ich glaube, das hat ihn zum Positiven geprägt. Ich glaube, so, solche Situationen können zweierlei Wirkungen haben. Mhm. Aber bei Mike hat das eigentlich was Positives eigentlich ausgelöst. Und zwar ein Verantwortungs- und Loyalitätsbewusstsein und ein Gerechtigkeitsverständnis.
In der ersten Folge geht es auch um Thema Mobbing und Tourette.
Der Schauspieler, der das spielt, ist, ich liebe ihn. Frederik Ballonnier. Ich habe ihn gerade auf seine Aufnahmeprüfung in London an der Schauspielschule vorbereitet, wo ich gelernt habe.
Ach, okay.
Ja, der hat morgen seinen Recall.
Von dir,
der hat morgen seinen Recall.
Dann
der hat Freddy.
Drück mir die Daumen.
Ach so, wenn du das hörst, Freddy, dann wissen wir ja schon, ob du angenommen bist oder nicht. Oh, ich hoffe, du bist dann schon in der Schule. Oh, das war so schön, weil irgendwie der halt 17 Jahre alt irgendwie und dann haben wir uns da getroffen, haben lange über Schauspiel gequatscht, so ein cooler Typ irgendwie. Dann hat er mich gefragt über London, dann meinte ich, ja, wenn du Bock hast, bewirb dich doch da, ich helfe dir und lass uns vorbereiten. Das haben wir echt die letzten 6 Wochen, hat er an seinen Aufnahmeprüfungen gearbeitet. Das mache ich in meiner Freizeit, wenn du zum Thema Freizeit fragst.
Okay.
Das war cool. Auf jeden Fall ist der echt ein toller Schauspieler, hat diese Rolle so geil gespielt mit dem Tourette. Weißt du, ist echt schwer, sich sowas, diese Ticks zu lernen, ja, wie man das überhaupt als Schauspieler macht. Das fand ich echt richtig Chapeau, vor allem für jemanden, der so jung ist.
Mhm. Es werden häufig so gesellschaftskritische oder gesellschaftsrelevante Themen ja dann auch in St. Mike nochmal verarbeitet. Jetzt in der ersten Folge, wie gesagt, Tourette und das Thema Mobbing, wie gehen andere damit um? Hast du selbst vielleicht auch persönliche Erfahrungen mit dem Thema Mobbing gemacht als Jugendlicher, Heranwachsender?
Das machen alle. Also das ist Kinder sind scheiße. Punkt. Also daran, ich glaube, jeder Mensch wird was erlebt haben, was die Kinder sind gemein und kacke. Also in der Schule werden alle irgendwie gehänselt. Außer du bist jetzt der Coole irgendwie, aber da war ich nicht. Deswegen,
du warst damals
ich war so
noch
hart
nicht
der Coole.
Der Coole.
Nein, so Nein. Gar nicht. Nee, ich war der, den sie immer nicht ausgesucht haben zum Fangen, weil ich ja auch zu faul war, irgendwie zu rennen.
Du bist einfach nicht gelaufen.
Nicht so sportlich und ich hatte eine Zahnlücke.
Im Sportunterricht erst als letzter gewählt worden oder schon ein bisschen vorher?
Nee, also vorletzter vielleicht. Ah,
okay, okay.
Ja, das lief alles nicht so gut damals. Aber ich musste auch zu Hause russisches Essen essen, Schach spielen und Klavier. Ja, das sind jetzt nicht so die coolsten Dinge, die mir da. Und russische Buchstaben schreiben lernen. Heute bin ich fucking dankbar, obviously. Aber damals hätte ich lieber doch mit den coolen Kids vielleicht doch lieber den einen oder anderen Joint geraucht im Park. Aber nein, ich habe bei Oma Klavierspielen gemacht.
Und Schachunterricht
bei Opa.
Okay, ja. Also die harte disziplinarische Schule in
100%ig.
Familiär?
Ja, 100%ig. Also die kommen aus der Sowjetunion und da gab es nichts Materielles, mit dem man sich auszeichnen konnte. Also waren die wichtigsten Tugenden Bildung, Literatur, Musik, was ich wunderschön finde. Also meine Großeltern und Eltern sind echt gebildete Menschen und wissen so viel und sind total die Inspiration für mich, weil sie so viel gemacht haben in ihrem Leben und in einem System aufgewachsen sind, was so viele Hürden hatte irgendwie und trotzdem ja, so viel geschafft haben.
Wahnsinn. Vielleicht kannst du uns aber auch noch ein bisschen mehr über die weiteren Folgen von St. Mike erzählen. Also gerade Stichwort so gesellschaftsrelevante Themen. Worauf können wir uns als Zuschauer noch vorbereiten? Was werdet ihr parallel zu eurem großen Trickbetrug, den ihr immer noch plant, was werdet ihr noch für Themen?
Es geht um Geschwisterstreit. Es geht um ja das unfaire Behandeln oder gleich Lieben von Geschwisterteilen von verstorbenen Eltern. Es geht generell um Tod, geht es viel. Da gibt es eine ganze Folge mit so einer Frau, die Trauerbewältigung anbietet und das alles sehr, sehr dubios ist und Mike das aufdecken muss. Es werden einfach sehr, sehr viele gesellschaftsrelevante Themen und natürlich ist man beschränkt in dem, wie kritisch wir dann doch sind, weil wir sind dann doch nur 45 Minuten lang und manchmal würde ich mir wünschen, wir hätten noch ein bisschen mehr was von österreichischem und britischem Humor, der einfach viel böser ist und man sich irgendwie viel erlaubt. Das frage ich mich auch immer wieder, warum man in Deutschland so eine Angst hat davor, dann doch ein bisschen zu provozieren, doch ein bisschen tiefer zu gehen und echt auch ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Das ist etwas wirklich, also wenn man sich eine Serie anguckt wie Braunschlag oder Ulrich Seidel Filme, das ist einfach für mich die große Kunst des Humors, liegt für mich persönlich in der Ironie und im Sarkasmus und nicht im Wortwitz. Und ich glaube, wir sind bei St. Mike eh schon auf einem guten Weg, dass wir da versuchen, so viel wie möglich, aber man ist dann doch limitiert durch ein Format. Und das ist manchmal ein bisschen schade, weil alle am Set sind so, ja klar, wäre das jetzt cool, aber wir müssen weiterdrehen. Und das sind so Momente, da denkt man sich immer so, ah Mann. Aber ich glaube, wir kriegen gut die Kurve.
Davon gehe ich aus. Jetzt hast du schon ein paar andere Formate auch genannt. Humortechnisch vielleicht so das, was du an das du dich gerne orientieren würdest. Hast du auch schauspielerische Vorbilder? Also dass du sagst?
Ja, hundertprozentig. Also Javier Bardem ist für mich einer der größten Schauspieler überhaupt. Beautiful mit ihm oder auch als Bond-Bösewicht. Das ist so Chapeau.
Das wäre auch so dein Schauspielwunsch, mal der Bond-Bösewicht.
Hundertprozentig, ja, ja. Zu sein? Ja, wenn sie wieder einen Russen suchen, weißt du?
Ah, okay.
Mach ich böse russische Akzent. das auf jeden Fall und sonst, also ich persönlich gucke nicht so viel Komödie, ich bin eher so im Drama unterwegs und familienrelevantes Drama, also Regisseure wie Ken Loach, Mike Lee, Andrei Svergintsev, wo gesellschaftsrelevante Themen nochmal anders bearbeitet werden. Und man Einblick in Welten kriegt, die man wirklich nicht kennt, aber die auf Realen basieren halt. Ein ganz anderer Fiction-Bereich sozusagen. Aber wirklich die zwei eigentlich, die für mich als Vorbilder sind, sind Leute, die Musik und Schauspiel verbinden. Und das sind für mich halt Jared Leto und Damien Glover. Childish Gambino, wir kennen ihn. Und Jared Leto macht einfach geil mit seiner Band 30 Seconds to Mars Commerz-Indie und macht kommerzielle Indie-Produktionen als Schauspieler. Und das sind für mich so Leute, wo ich mir denke, genau da will ich auch hin.
Das passt zu dir jetzt auch mit dem neuen Musikthema, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen.
Ja.
Was ich mich auch noch gefragt habe, du kommst aus einer ukrainisch-russisch-jüdischen Familie und spielst jetzt bei St. Mike einen Trickbetrüger, der so unverhofft in die Rolle eines Pfarrers, eines katholischen Pfarrers gerät.
Mhm.
Wie wichtig ist dir auch persönlich das Thema Glauben? Also Mike beschäftigt sich jetzt nicht wirklich mit dem Thema Glauben.
Ja, aber Glauben und Religion sind einfach so unterschiedlich. Natürlich, wenn ich politisch denke, ist es geil, dass ein jüdischer Schauspieler 70 Jahre nachdem, was passiert ist, in Deutschland einen katholischen Pfarrer mimen darf. Bei der Produktionsfirma, für die ich arbeite, mit der Geschichte. Das ist faszinierend und geil und ein riesengroßer, toller Fortschritt. Und doch ist für mich Religion und Glaube sind für mich komplett unterschiedlich. Weil ich bin jüdisch irgendwie, aber ich glaube nicht an Gott. So, dann darf ich mich ja vielleicht nach der Religion überhaupt nicht als Jude bezeichnen, weil ich ja nicht an Gott glaube. Aber es ist für mich was ganz anderes. Es geht um Traditionen, es geht um, ich weiß es nicht. Ich finde, Glaube ist, es hat einem einfach niemand jemals vorzuschreiben, wie man zu glauben hat. Und keine Religion hat es verdient, oder hat die Erlaubnis, jemand anderem zu sagen, dass sie nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das ist für mich das größte Problem mit den Weltreligionen, dass jeder soll glauben, was er will, aber nicht, wenn es irgendwie in Chauvinismus, in Xenophobie, in Homophobie, in Rassismus basiert, dann ist es einfach nicht tolerierbar und darf nicht toleriert werden, finde ich, in Europa, überall auf der Welt. Man darf nicht jemandem vorschreiben, wie man zu glauben hat, man darf nicht jemandem vorschreiben, wie man zu sein hat, weil daran ist die Welt schon so oft fast zugrunde gegangen und fuck, wir leben heute zum Glück in einer liberalen Gesellschaft und unsere liberalen Werte, finde ich, sind das Wichtigste, was wir haben. Das klang jetzt fast nach einer Politrede.
Ich wollte gerade schon das Outro spielen, weil es so ein schöner Schlusspunkt im Grunde ist, wo man auch gar nicht viel zu sagen kann, außer dem absolut beizupflichten. Wie sehr hast du dich trotzdem auch in Vorbereitung auf deine Rolle mit so katholischen Riten beschäftigt? Weil also natürlich werden sie in der Serie ja auch immer mal wieder angerissen. Du in der ersten Staffel der erste Gottesdienst, nochmal einen Schluck Wein vorher rein.
Ja, genau so habe ich mich auch vorbereitet. Einfach nochmal einen Schluck Wein. Nochmal einen Schluck Wein rein,
aber,
dann geht das
aber
schon.
Aber wie sehr beschäftigt man sich auch, wenn die Rolle gar nicht vorsieht, dass man das gut
kann?
Gar
nicht so viel. Gar nicht so viel, weil ich tatsächlich, also ja, ich habe mich eingelesen und plus ich habe mich mit meinem eigenen Glauben oder mit meinem eigenen Background, meiner Religion sehr viel auseinandergesetzt und dementsprechend auch vieles Alte Testament gelesen. Ich habe auch das Neue Testament gelesen gehabt. Also Vater Unser kann ich nicht auswendig, aber musste ich auch nicht. Und ich habe mit Mike gelernt und das war das Schöne, weil ich glaube total, dass man gewisse Situationen nicht immer 100% so spielen kann, wenn man es wirklich weiß. Mhm. Und da war es cool, mit Mike gewisse Sachen zusammenzulernen. So, was ist das jetzt für ein komisches Gewand? Wie mache ich das zu? Und dadurch ist, glaube ich, Situationskomik noch viel geiler, wenn der Schauspieler selber nicht weiß, wie er das anziehen soll. Weil das kannst du nicht spielen. Ja. Weil dann weißt du es wirklich nicht. Und dann ist es noch echter.
Die goldene Monstranz, das goldene Ding da.
Das goldene Ding da, genau, die 33 Knöpfe für die 33 Jahre, das Leiden Jesu Christi auf Gottes Erdboden. 38, 33?
32?
Irgendwas mit 30 Knöpfe.
Irgendwie.
33, ich glaube, es waren 33, ja.
Okay, gut. Wir machen noch den Faktencheck. Man
wir machen
findet
den
das dann auf der Homepage. Wie bei Hart, aber fair. Nein, genau. Quatsch, natürlich nicht. Jetzt aber möchten wir auch über deine Musik sprechen. Weil
endlich.
Es ist du hast nicht genug Hobbys, die du zum Beruf machst. Genug.
Nee.
Du hast immer noch Zeit für viele Leidenschaften.
Ja.
Eine davon ist die Musik.
Ja.
Du hast Anfang des Jahres eine Single rausgebracht.
Mhm.
Und jetzt folgt nächsten Monat. Also wir sind jetzt möglicherweise schon im Mai. Also jetzt diesen Monat.
Jetzt, am 3.
Am 3. Mai.
Am 3., genau.
Folgt deine EP.
Genau, also der erste Lead-Track der EP. Es kommt erst der erste Track. Wir releasen okay. 2-Wochen-Takt. Genau. Kommt denn,
was machst du länger, Musik oder Schauspielerei?
Musik, ich spiele Klavier, seitdem ich 3 bin, also Musik eigentlich. Und ich habe meine ersten Songs mit 15 geschrieben, aber wie gesagt, das war für mich, es war nie für die Öffentlichkeit gedacht.
Wie kommt es, dass du jetzt gesagt hast, nee, also bislang war das so mein Hobby, sage ich jetzt mal, private Leidenschaft. Jetzt möchte ich meine berufliche Leidenschaft daraus machen.
Naja, ich habe irgendwas gesucht, also tatsächlich klingt jetzt auf der einen Seite, naja, es ist halt komplett meins. Mir kann es keiner wegnehmen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, weil du als Schauspieler manchmal natürlich, du bist ausführend und kommst erst an letzter Stelle, nachdem eine Serie entwickelt wurde. Und das ist total schön, weil manchmal ist es schön, keine Verantwortung zu übernehmen.
Mhm.
Aber ich bin vielmehr ein Machermensch eigentlich.
Mhm.
Ich habe eine Produktionsfirma, ich liebe es, Sachen zu entwickeln. Ich liebe es, Hand an etwas zu tun und aus einem Gedanken etwas entstehen zu lassen. Und da ist die Musik einfach das tollste Medium für. Plus, ich muss da nie eine Rolle spielen. Ich kann einfach der Mensch sein, der ich bin, und ob das Publikum annimmt oder nicht, ist dann auch okay. Also ich kämpfe nicht für eine Quote, ich muss keinen Werbeblock verkaufen, ich mache einfach meine Musik, und in einem tollen Zeitalter dessen, dass man einfach Digital Distribution machen kann, du stellst es einfach online und fertig ist es einfach richtig geil. Und es gibt dir die Möglichkeit, es gibt so vielen verschiedene
Niemand Menschen. Niemand stellt dir nochmal reinredet.
Genau. Mhm. Und ich arbeite independent ohne Label, was mir total wichtig war. Natürlich konträr dazu, wenn man als Schauspieler für den größten Privatsender Europas arbeitet, was ja einfach Kommerz ist. Und es ist ja nicht schlecht an Kommerz. Umso wichtiger war es mir halt in der Musik erstmal, und ich weiß nicht, wohin es führen wird, aber erstmal independent zu arbeiten, um zu wissen, wer ich bin als Musiker in der Öffentlichkeit, weil es ist nochmal was ganz anderes, weil du es gerade gefragt hast.
Mhm.
Es ist genau anders. Wenn ich zu Hause am Klavier sitze, ist es was anderes, als wenn ich auf der Bühne stehe. Aber ja, es gibt mir so ein tolles, das ist ein Riesenglücksgefühl. Also ich habe mich fast noch nie so glücklich gefühlt, als wenn ich irgendwie nach dem Auftritt von der Bühne komme.
Es ist wahrscheinlich auch ein unmittelbareres Feedback von den Zuschauern, Zuhörern,
ja,
als das jetzt beim Fernsehen ist.
Ja, du kreierst diesen Raum, der gehört dir und dem Publikum.
Ja.
Und ihr spielt miteinander und dann ist es vorbei. Und dann ist es auch nicht wiederherzustellen. Und das ist was Wunderschönes, dieser wieder Magic Moment, aber es hat so ein magisches, weiß ich nicht, es knistert zwischen den Menschen, die vor dir stehen. Das macht einen Riesenspaß. Und ich darf dort auch Sachen erzählen in einer Kunstform, die ich in einem Interview natürlich nie erzählen würde. Also ich setze mich ja nicht hin und fange jetzt an, darüber zu erzählen, wie ich mit meiner Mutter damals darüber gesprochen habe, dass ich ausziehe oder was meine Eltern oder was ich bei meiner ersten, als mir das erste Mal das Herz gebrochen wurde, das werde ich ja nicht bei RTL Explosiv erzählen. Meiner Musik erzähle ich das aber durch ganz andere Kunstformen, weil es ja eine du hast die Möglichkeit, zu umschreiben und Gefühle einzufangen. Und das ist für mich die größte Kunst, dass es Künstler schaffen, ein Gefühl in einem 3-minütigen Song zu konservieren und egal wie viele Jahre später du ihn hörst, hast du das Gefühl, diesen Moment ist aufgefangen. Es ist nicht bearbeitet, es ist das. Es ist das, was es ist. Und das ist eine wunderschöne Kunstform und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das machen darf.
Das glaube ich dir. Das ist ja auch ein Privileg, dass man die Möglichkeit nutzen kann, das quasi auszuprobieren.
Total.
Hast du da musikalische Vorbilder? Wir haben eben schon über deine schauspielerischen Vorbilder gesprochen. Mhm. Gibt es jemanden, den du vielleicht auch jetzt um selbst deine Musik zu kreieren, den du so.
Ja, also Billy Joel und Elton John sind so zwei Leute, die ich finde, einer der besten Geschichtenerzähler unserer Zeit sind. Patti Smith ist eine krasse Geschichtenerzählerin, wunderschön. Kate Bush, Licky Lee. Aber es ist nicht alles die Musik, die ich persönlich mache, aber ich liebe auch Kings of Leon. Ich liebe die ersten Alben von Mumford & Sons. Mhm. Ich bin ein großer Justin Timberlake-Freund. Ich habe den jetzt zum ersten Mal live gesehen, letztes Jahr in Köln in der Lanxess Arena und bin so geschockt gewesen, wie krass geil man performen kann, was für ein Entertainer man sein kann. Und das sind alles Vorbilder für mich. Für mich sind Vorbilder einfach Künstler, die ehrliche, emotionale Kunst machen, egal in welchem Bereich. Das ist für mich ein Vorbild. Ein Vorbild ist jemand, der manchmal vielleicht darauf scheißt, ob es Leuten gefällt oder nicht, weil er genau das ausdrücken will in dem Augenblick. Ein Vorbild ist für mich jemand, der für was einsteht, jemand, der eine Meinung hat, jemand, der, es gibt viele Vorbilder auf der Welt.
Bevor gleich die ultimative Abschlussfrage kommt, eine Frage noch, die natürlich auch sich stellt, wenn du jetzt noch Musik machst, du bist beim Tatort zu sehen.
Ja, wir drehen dieses Jahr noch ein.
Stark. So, du bist bei St. Mike zu sehen. Wie geht's beruflich bei dir weiter?
Also beruflich. Ich gehe auf Tour dieses Jahr mit der Musik. Ich werde mich wieder auf Live konzentrieren. Album kommt nächstes Jahr. Das ist im musikalischen Bereich. Ich schreibe gerade an einem Kinostoff. Mal gucken. Also ich bin total offen und freue mich auf alles, was kommt einfach. Keine Ahnung. Das ist ja das Geile. Zum Glück weiß ich es nicht. Ich glaube, wenn ich es wüsste, würde ich das nicht machen. Weil deswegen habe ich mir auch ein bisschen so diesen Beruf ausgesucht, weil ich keine Ahnung habe. Und das gibt mir so viel, ja, das reizt mich so, das kitzelt mir an den Eiern sozusagen, wenn ich weiß, so, ich weiß nicht, was passiert. Und ich liebe das.
Aber, also, du weißt nicht, was passiert, aber am liebsten alles gleichzeitig.
Hundertprozentig. Alles gleichzeitig mit voller Intensität.
Ja gut, dann ist wahrscheinlich doch die Abschlussfrage, die ein Entweder-Oder ist, ohne Ausflüchte, wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu beantworten für dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, Musik oder Schauspielerei, wie würdest du dich entscheiden?
Kann ich nicht. Kann ich nicht.
Es geht einfach nicht.
Musikfilme,
ja, okay. Musical vielleicht nochmal eine Idee?
Nee, Musical jetzt, nee. Aber vielleicht so ein Musical-Film. Weil da kenne ich so Leute zum Beispiel wie hier Hugh Jackman, zurück zu Vorbildern, wie geil, der macht X-Men und dann stellt er sich aber auf die Bühne und macht Oklahoma und sein eigenes Kabarett-Bühnenprogramm. Also ich finde, da ist man in Deutschland aber auch manchmal etwa sehr engstirnig, dass man Leuten einfach nicht die Möglichkeit gibt, sozusagen irgendwie,
beides zu machen.
Mach doch, was du willst. So, lass doch den Künstler machen, was er will. Ich verstehe, was geht es überhaupt die Leute an? Also nicht, was es die Leute angeht. Natürlich, sie müssen auch die Tickets kaufen.
Ich habe die Kritik verstanden, Daniel.
Nein, nicht dich. Ich sag nicht ich, aber den Publikum. Ich frage das Publikum so, warum lässt man denn einen Künstler, sagen wir, du findest einen Künstler jetzt toll. So, jetzt entscheidet sich dein Künstler, den du toll findest, gerade was anderes zu machen. Dann geh doch mit dem Künstler mit. Du findest den Künstler doch nicht nur toll, weil er das gemacht hat, sondern irgendwas hat dieser Mensch doch in dir hervorgerufen. Das heißt, du magst ihn, vertrau dem Künstler oder vertrau deinem Gefühl. Ich weiß nicht, als Kind bin ich aufgewachsen, ich hatte nie viele Idole, aber so die Leute, die ich toll fand, habe ich dann verfolgt in dem, was sie dann machen. Und das war immer, hat sich fast immer gelohnt. Weil dann steigst du erst in die Psyche dieser Menschen ein und verstehst, okay, krass, das meinen die, wenn die das singen. Das meint Bowie, wenn er auf der Platte singt. Das meint Patti Smith mit Landing. Das ist das Horses-Album. Oder was schreibt Tom O'Dell, wenn er über Jubilee Road schreibt? Und dann stehst du auf der Jubilee Road und denkst dir, okay, gotcha. I totally get what you mean.
Ich ziehe die Frage trotzdem zurück, denn die Einsicht habe ich jetzt. Du hast recht. Ich glaube, das ist in Deutschland ist man da tatsächlich ein bisschen engstirniger. Man hat entweder sieht man einen Schauspieler vor sich oder einen Musiker.
Ja.
Aber man hat so ein Problem damit, wenn der jetzt beides macht. Und wenn man aber bei Jimmy Fallon sieht, wie die US-amerikanischen Schauspieler eben auch noch mega geil performen
oder
und singen können.
Ja, klar. Oder gerade, wie geil ist Bradley Cooper in A Star Is Born?
Ja.
Fuck, wer wusste, dass der Typ singen kann? Also ich wusste es nicht. Oder wer wusste, dass Lady Gaga spielen kann? Oder Cher. Also guck dir mal an, was für krasse Beispiele es da gibt, wenn man die Leute lässt. Oder Johnny Flynn, der jetzt den Bowie spielen wird im Biopic. Mhm. Der in geilen Serien mitspielt, aber ein geiler Musiker ist. Und das gibt's. Und ich finde, es ist viel geiler, wenn man die Leute nurtured, wenn man den Leuten die Chance gibt, beides zu machen, kann man doch noch viel geiler alles kombinieren. Finde ich. Persönlich.
Daniel, ich bedanke mich sehr für dieses tolle, intensive, leidenschaftliche Podcast-Interview. Ich glaube, das hat einfach auch nochmal gezeigt, diese Leidenschaft, die in dir steckt, die kommt total rüber, wenn man auch mit dir einfach mal so über das, was du machst beruflich, wie dein Leben so verlaufen ist und über St. Mike spricht. Das kommt einfach super rüber. Vielen Dank.
Danke dir, danke für die Einladung.
Dankeschön. Das war mein Talk mit Daniel Donskoy. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren bei Spotify, iTunes oder Audio Now, damit ihr auch die nächste Folge in eurem Podcatcher auf keinen Fall verpasst. Und dann hören wir uns natürlich wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.